Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute am Samstagvormittag sitzen vielleicht auch die am heimischen Frühstückstisch mit, um die es in den nächsten 2 Stunden vor allem geht. Um die Kita-Kinder geht es nämlich. Und die sind ja vielleicht heute eben nicht in der Kita, sondern zu Hause. Über gute Kindergärten und Kindertagesstätten wollen wir heute sprechen unter der 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, wenn Sie sich beteiligen wollen. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse. Unsere Kitas sollen ja besser werden oder vielleicht so gut, wie sie sind, auf jeden Fall bleiben, meistens auch noch besser werden. Dafür gibt es das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. 5,5 Milliarden Euro stehen für mehr Kita-Plätze, für eine bessere Erzieherausbildung, für kostenfreie Betreuung, je nachdem, was man will, zur Verfügung. Wie sieht die Realität aber tatsächlich aus bei Ihnen vor Ort? Wo läuft's gut? Wo hakt es? Gern können Sie uns natürlich Ihre guten Erfahrungen aus Ihrer Kita schildern, aber natürlich auch Probleme aus Erfahrungen können wir ja vielleicht alle lernen. Meine Gäste hier im Studio sind Susanne Viernicke, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Uni Leipzig, vorher an der Alice-Salomon-Hochschule für Erziehung. Sie ist eine Expertin für frühkindliche Erziehung. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Und Janis Bokhoff ist da, ausgebildeter Erzieher, dann Studium der integrativen Frühpädagogik. Heute sind Sie Fachreferent bei der Koordinierungsstelle Männer in Kitas an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Sie seien auch herzlich gegrüßt. Hallo.
Schönen guten Morgen, Frau Heise.
Frau Viernicke, was macht aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht der Wissenschaftlerin, sage ich jetzt mal, eine gute Kita aus, wenn Sie vielleicht so 3 wichtigste Punkte
Ja, 3 würden. Wichtige Punkte sind für Wissenschaftler immer schwierig.
Ja, deswegen sage ich es.
Wir gucken zum einen auf die Strukturen und das ist zum Beispiel der Personalschlüssel oder auch die Qualifikation der Fachkräfte, die da arbeiten. Wir gucken aber vor allen Dingen auch auf die Prozesse, nämlich das, was dann wirklich passiert jeden Tag. Das ist das Wichtige für die Kinder. Und da ist aus unserer Sicht sehr wichtig die Art und Weise, wie die Fachkräfte mit den Kindern umgehen, wie sie mit ihnen sprechen, was sie ihnen ermöglichen an Mitbestimmung, an eigenständigem Handeln.
Wie kriegen Sie das denn als Wissenschaftlerin eigentlich mit? Also wie das dann tatsächlich tagtäglich läuft? Über Elternbefragung oder sind Sie ab und zu mal in Kitas dabei?
Wir kriegen das über beide Formen mit, aber es gibt tatsächlich auch sehr viele Untersuchungen, die in die Kindertageseinrichtungen gehen und wo wir beobachten, wie auch die Eltern beobachten und schauen, wie läuft's hier, könnte das für mein Kind das Richtige sein.
Mhm. Herr Bokhoff, Sie sind ja lange Jahre auch Erzieher gewesen, ich glaube jetzt nicht mehr, oder? Sind Sie noch als Erzieher?
Nein, ich bin kein Erzieher mehr, aber arbeite zumindest nicht mehr im pädagogischen Bereich. Also.
Aber wenn Sie sich noch erinnern an die Zeit als Erzieher, würde ich nämlich gerne Ihre Sicht als Praktiker fragen. Was ist für Sie eine gute Kita?
Na, es ist schon angeklungen. Zum einen ist es sicherlich das Ausbildungsniveau, womit verbunden ist die Haltung von Fachkräften, wie sie mit Kindern, Eltern, Kollegen auch agieren. Die Rahmenbedingungen, das ist zum einen sicherlich der Personalschlüssel, aber auch räumliche Bedingungen. Haben die Kinder Freiraum? Wie sind die Lärmbedingungen vor allen Dingen? Weil Lärm ist schon ein ziemlicher Stressfaktor.
Sie haben nicht Lärm gesagt, sondern Lärm. Lärm. Also Lautstärke.
Ah ja. Mhm. Genau, also weil ich das auch aus der eigenen Arbeit durchaus immer auch als hohen Stressfaktor empfunden habe.
Sowohl für die Erzieherinnen und Erzieher als auch für die Kinder, ne?
Ja, also ich kann mich dann nur versuchen, reinzuversetzen oder an die eigene Kindheit in der Kita zu erinnern. Stresssituationen waren dann häufig, wenn es wirklich laut wurde. Und also eine große Kindergruppe von 15, 20, 25 Kindern kann halt auch Lärm machen.
Gehen wir eigentlich davon aus, dass sie kann auch keinen Lärm machen. Das wäre die größere Überraschung. Aus Sicht der Mutter, meine Kinder sind schon lange aus der Kita raus, würde ich sagen, mir war besonders wichtig, wenn sie gerne hingehen, die Kinder, in der Kita, dann ist es schon mal eine ganz gute Kita. Und wenn sie mit vielen Ideen eigentlich nach Hause kommen. Und wir haben jetzt, das fand ich jetzt ganz interessant, noch gar nicht über dieses, worüber man ganz häufig spricht, über diese klassische Schulvorbereitung, die ja viele ganz oben sehen, Bildung in der Kita. Haben Sie jetzt beide gar nicht angesprochen. Das finde ich interessant, weil mir als Mutter war das jetzt auch nicht so das Wichtigste, sondern das Spielen an sich und diese Anregung. Wie versuchen Sie als Erzieher, wie versuchen Sie Kinder anzuregen, Herr Bokhoff?
Na, zum einen ist es die Wahrnehmung der Kinder, was interessiert sie gerade, hinzuschauen, zu beobachten, wo liegen die Interessen der Kinder und daran anzuknüpfen und gar nicht so sehr eine starke Vorgabe zu geben. Also ich bin auch jetzt nicht der größte Freund von expliziter Schulvorbereitung, sondern wirklich die Kinder, also ihnen diesen Freiraum in Kitas auch zu lassen, übers Freispiel, über diese freien Entfaltungsmöglichkeiten, weil Bildung ist für mich nicht der Aspekt nur Vorbereitung auf Lernprozesse in der Schule. Bildung ist viel mehr.
Vor allem, wenn er mit 2 Jahren beispielsweise beginnt, dann kann Bildung noch nicht an Schule geknüpft sein, sollte es jedenfalls nicht.
Ne? Ja. Also diese Idee, dass Kindergarten vorbereitet, die ist wirklich noch weit verbreitet und in gewisser Weise auch berechtigt. Aber ein Kind lebt jeden Tag, ein Kind spielt jeden Tag, ein Kind erfährt etwas jeden Tag, sodass wir eigentlich die Kindertageseinrichtung so gestalten, dass Kinder eben jeden Tag wieder einen möglichst interessanten Tag, einen möglichst schönen Tag auch mit ihren Freundinnen und Freunden, mit den Peers verbringen und nicht immer nur schauen darauf, was kann ich tun als Erwachsener, um eben sehr zielgerichtet Funktionen zu fördern.
Weil das klingt schon schrecklich, ne? Wenn also eine jahrelange Zeit, wo ein Kind tagtäglich hingeht, nur zu einer Vorbereitung dient. Das wäre, klingt fast wie verlorene Zeit. Sie können sich beteiligen von zu Hause unter der 0800 2254 2254, hier an unserem Gespräch mit Ihren, ja, mit Ihren Erfahrungen über Kindertagesstätten, über Kindergärten, vielleicht als Eltern, als Großeltern, als Erzieherin, als Erzieher. Herr Buckhoff, warum sind Sie Erzieher geworden?
Oh, das ist eine gute Frage. Es war ein etwas längerer Prozess des Erwachsenenwerdens mit Ausprobieren verschiedener Studiengänge. Und dann habe ich mit Mitte 20 nach einem abgebrochenen Lehramtsstudium mich grundlegend dafür entschieden, stärker in die Pädagogik einzutauchen. Mhm. Und das über diesen klassischen Weg der sozialpädagogischen Assistenz, Erzieherausbildung und dann im Endeffekt noch das Studium draufzusetzen. Und das war, genau kann ich so vielleicht gar nicht sagen, aber das Arbeiten mit Kindern, das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Auch das Arbeiten im Team, das Arbeiten auch mit Erwachsenen, also mit den Familien, mit den Eltern, das war einfach so eine soziale Komponente. Ich komme aus einer Großfamilie und das war vielleicht für mich auch immer ein normales Umfeld. Und da haben sich dann relativ gut dann auch irgendwann die Interessen gezeigt. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der pädagogischen Arbeit tätig bin, im System. So arbeite ich mittlerweile am System.
Und ja, das ist auch eine, die Erfahrungen weitergeben.
Das ist auch eine sehr dankbare Aufgabe, weil ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun hinsichtlich der Qualitätsbedingungen in Kitas.
Also auch eine Menge, was Sie gemeinsam tun, weil Sie sich immer wieder über den Weg laufen, glaube ich, in Ihrer pädagogischen Arbeit, Frau Fienicke, Herr Buckhoff. Ne? Wir arbeiten häufig zusammen. Herr Buckhoff hat eben was angesprochen, was so ein bisschen, Sie haben vorhin gesagt, das System, Frau Fienicke, das System, wir gucken auf die Strukturen. Er hat auf Teamfähigkeit da angesprochen beispielsweise und auch die Ausbildung. Teamfähigkeit, inwieweit ist die wirklich beeinflussbar? Also oder sollte die beeinflusst werden von der, da sind wir dann bei der Kita-Leitung, denke ich.
Ne? Ja, also Teamfähigkeit ist beeinflussbar und sollte beeinflusst werden. Denn Kita-Arbeit ist Teamwork. Ja, das ist anders als in der Schule, das ist auch viel selbstverständlicher. Gerade jetzt in den letzten Jahren haben wir verstärkt die sogenannte offene Arbeit oder teiloffene Arbeit. Türen werden geöffnet, die Kinder können in verschiedene Räume gehen, da brauchen wir Teamarbeit. Man braucht aber auch Teamarbeit, um sich Bilder von den Kindern wirklich zu machen. Weil wenn ich beobachte ein Kind, dann fließen immer auch meine persönlichen, individuellen Perspektiven mit ein. Und wenn ich meine Kollegin habe, die ich da befragen kann, oder im Idealfall im ganzen Team eine Runde dazu mache und das Kind in den Mittelpunkt stelle, dann kriege ich auch nochmal eine ganz andere, vielleicht korrigiertes Bild von dem Kind, was ich habe. Also von daher ist Teamarbeit unglaublich wichtig und die Leitung hat dabei eine Schlüsselrolle.
Haben Sie eigentlich, Herr Buckhoff, festgestellt, wo Sie gerade sagen, Frau Fienicke, also das Kind unterschiedlich sehen, haben Sie das in Ihrer eigenen Erfahrung oder Sie arbeiten ja auch als Fachreferent, mehr Männer in Kitas als Erzieher zu bekommen, die Sicht auf Kinder von Erziehern und Erzieherinnen, sind die eigentlich unterschiedlich? Sehen Sie manchmal unterschiedliche Aspekte? Also nicht generell, aber kann das auch helfen?
Ich würde das nicht am Geschlecht festmachen, weil ich glaube, die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sind größer als sozusagen zwischen Mann und Frau und divers auch gegebenenfalls. Entscheidend ist, glaube ich, eher, welche Erfahrung bringe ich aus der Kindheit halt auch mit? Also was verknüpfe ich auch vielleicht unbewusst? Und dessen muss man sich schon auch sehr, sehr bewusst sein in der pädagogischen Arbeit. Das ist schon ein wichtiger Punkt, also sich über seine eigenen biografischen Erfahrungen Gedanken machen, weil die doch schon auch Einfluss haben. Mhm. Also ich bin in einem dörflichen Rahmen, in einem Großfamilienrahmen groß geworden, habe bestimmte Vorstellungen auch von Kita, wie ich sie damals selber erlebt habe. Ne, westdeutsches Modell mit vielleicht 4-5 Stunden am Tag. Das hat schon auch Einfluss in gewisser Weise, aber dessen muss ich mir bewusst sein. Und da ist halt, finde ich, die Ausbildung oder auch das Studium zur Kindheitspädagogik so unheimlich wichtig, dass da die Inhalte gelegt werden zur Bearbeitung.
Und dann eben das Team, was sich dann eben noch ergänzt. Wir haben angesprochen den Personalschlüssel, Frau Fürnickel, dass der ziemlich oder extrem wichtig ist. Ein Personalschlüssel, der gewünscht ist, wie ich jetzt gelesen habe, weil es gab ja jetzt gerade in den letzten Tagen sehr viele Studien. Gerade vorgestern, glaube ich, von der Bertelsmann Stiftung, das Ländermonitoring, wo sie also in die verschiedenen Bundesländer geguckt haben, wie ist eigentlich jetzt tatsächlich der Stand bei den Kitas. Hat auch mit dem Gute-Kita-Gesetz zu tun, dazu zu überwachen. Da ging es immer darum, ein Schlüssel, der gewünscht ist bei den unter Dreijährigen, sollen eine Erzieherin, ein Erzieher auf 3 bis 4 Kinder, ja. Für 3 bis 4 Kinder zuständig sein. Bei den 3 bis 6-Jährigen sollen es höchstens 7 bis 8 Kinder sein. Ja. So, wie sieht es in der Realität aus?
Na, in der Realität ist es bunt. wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel, Baden-Württemberg ist das erste Land, was den Schlüssel für die unter 3-jährigen Kinder einhalten kann. Und wir haben dann andere Länder, die da ganz anders aussehen. Und da muss man sagen, es ist auch eindeutig ein Ost-West-Gefälle. Traditionell haben die ostdeutschen Bundesländer einen wesentlich höheren, also schlechteren Personalschlüssel. Und der geht dann auch schon in Bereiche rein, wo man wirklich auch kritisch draufschauen muss. Das ist historisch bedingt. Das liegt nicht daran, dass die Länder nicht viel investieren. Die haben ja von jeher eine viel höhere Quote gehabt an Betreuung, also viel mehr Kinder in den Einrichtungen. Und es ist aber dennoch so, dass die ostdeutschen Bundesländer es echt schwer haben, da aufzuholen.
Es ist ja überhaupt sehr interessant zu beobachten. Das pädagogische Personal ist ja unglaublich gestiegen in der reinen Anzahl von 2008 bis 2018. Um 54% habe ich jetzt gelesen. Aber der Bedarf ist natürlich auch unendlich gestiegen. Ich habe Gute-Kita-Gesetz schon genannt. 5,5 Milliarden Euro werden jetzt investiert. Ich weiß nicht, wenn Sie es kurz fassen, wie ist Ihre Meinung zum Gute-Kita-Gesetz, Frau Fürnickel?
Also ich glaube, dass das Gute-Kita-Gesetz eine ganze Menge bewegen wird. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die Bundesregierung ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, mehr Vorgaben zu machen.
Ich begrüße jetzt Bettina Mohr aus Konstanz. Frau Mohr, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Gute Kita.
Sehr interessant. Ja, gute Kita. Ich komme selber aus dem Bereich. Ich bin Erzieherin und Diplompädagogin und arbeite als Abteilungsleitung bei uns in der Stadt und bin für die Kitas zuständig. Von daher finde ich das sehr interessant, Ihre Sendung. Und ich möchte auf einen Punkt zurückkommen, der schon ein bisschen vorher in der Diskussion war. Ja. Da ging es um Bildung und vielmehr Vorbereitung auf die Schule. Und im Gegensatz dazu, mir als Mutter war es doch wichtiger, dass die Kinder Spaß haben. Das finde ich, ist kein Gegensatz, weil ja, die Kita bereitet vor, und zwar ab dem ersten Tag, wo die Kinder in der Kita sind, aber nicht auf die Schule, sondern aufs Leben. Ja. Und für mich macht eine gute Kita aus, wenn dieser Bildungsanspruch, weil Kitas sind Bildungseinrichtungen, nicht erst die Schule, wenn dieser Bildungsanspruch so umgesetzt wird, dass die Kinder Spaß haben. Ja. Also nicht dieses letzte Jahr vor dem Kindergarten eine vorgezogene Schule machen. Ja, genau. Entschuldigung. Das letzte Jahr vor der Schule eine vorgezogene Minischule machen. Das ist relativ eingeschränkt sagt dann ja auch gleichzeitig, dass die Zeit davor im Prinzip für die Schule und für die Bildung und für das Wissen der Kinder nichts wert war. Also bei uns gab es auch diese Diskussion. Wir haben diese explizite Vorbereitung im letzten Jahr, die Eltern noch relativ stark einfordern, haben wir in Konstanz in den städtischen Einrichtungen nicht mehr. Aber wir haben Bildung während der ganzen Zeit, dokumentieren das auch, besprechen das auch mit den Eltern. Und die Qualität liegt daran, das so zu machen, dass die Kinder Spaß daran haben.
Frau Mohr, das ist gut, dass Sie das auch nochmal klarstellen. Für mich ist das auch kein Gegensatz. Also ich erlebe oder habe es bloß oft erlebt, dass schulisches Wissen immer so als Bildung gesehen wird. Und das finde ich ab im kleinen Alter einfach nicht angebracht. Sondern gut, dass Sie das auch nochmal so weiten. Was Lernen bedeutet, wenn Sie das so schildern, wir haben das abgeschafft. War das eine schwierige Operation, sage ich mal? Also mussten Sie dagegen Widerstände sich durchsetzen?
Ja, war eine schwierige Situation, weil Eltern das eingefordert haben und zum Teil auch die Erzieherinnen, weil das war ja immer schon so. Und das war ja gut bewährt und auch dieses, wenn ich das jetzt abschaffe und sage, das ist jetzt nicht mehr so gewollt, was habe ich denn dann die letzten Jahre gemacht? Also das sind schon auch Überlegungen, die man da machen muss und das glaube ich, ist für mich, Sie hatten vorhin gefragt nach drei Faktoren einer guten Kita, da kam die Prozess- und die Strukturqualität, für mich wäre Haltung der Erzieherinnen noch ein ganz großer weiterer Punkt.
Hier
also die Haltung
im Studio auch sehr genickt.
Die ich gegenüber Kindern habe.
Wie bitte? Auf jeden Fall, Frau Mohr, ich möchte Ihnen zustimmen, also und zwar in allem, was Sie sagen. Sie haben am Anfang nochmal dieses Thema Spaß aufgegriffen. Ich möchte, dass die Kinder Freude haben und Spaß. Und das ist auch genau der Punkt, weil wenn wir uns anschauen, wie Lernen eigentlich von sich geht, dann hat das immer was mit Motivation zu tun und mit Freude am Lernen und mit Interesse am Gegenstand und an dem, womit ich mich gerade beschäftige. Und wenn wir das schaffen, diese Freude am Lernen nicht zu wecken, die ist da, sondern zu erhalten, dann passiert nachhaltiges Lernen und das kann eigentlich auch nur in Alltagssituationen oder auch in angeleiteten, aber eben in Situationen, die so den Bildungsnerv von Kindern treffen. Mhm. Da passiert das. Also das, da sind wir völlig konform und Ihr Punkt mit der Haltung, den hat ja auch Herr Bokhoff schon angesprochen und das kann ich auch nur bestätigen. Aber da denke ich immer, gut, Haltung ist ein Begriff, der ist so ein bisschen inflationär wie der Bildung. Und wir müssen den füllen. Und da gibt es immer spannende Diskussionen.
Und den kann ich weniger füllen wie Bildung. Weil das ist sehr schwer, was man Jahre so gemacht hat, jetzt auf einmal anders zu sehen, anders zu bewerten und dann auch nochmal anders zu handeln.
Ja. Frau Mohr, Sie haben gute Punkte eingebracht hier. Vielen Dank dafür.
Bitte gerne.
Ein schönes Wochenende an Sie.
Ja, gleich.
Und jetzt begrüßen wir Martin Herrmann am Telefon. Aus Eisenach rufen Sie an, Herr Herrmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, mir geht es eigentlich um eine Tatsache, die eigentlich schon viel weiter unten liegt. Mir geht es eigentlich um die Sprache. Ich komme aus Thüringen, dem Fröbelland.
Entschuldigung?
Dem Fröbelland.
Dem Fröbelland. Ach, dem Kindergartengründer.
Im Kindergarten, genau. Und da geht es einfach um die Sprache. Ich war viele Jahre Schulleiter hier in Eisenach. Und da habe ich eigentlich ganz bewusst immer nicht von der Kindertagesstätte gesprochen oder versucht zu sprechen, auch wenn die gesetzlichen Grundlagen ja manchmal auch anders das definieren, sondern vom Kindergarten und Kindergärtnerinnen und Kindergärtner.
Warum ist Ihnen das wichtig?
Mir ist das wichtig, weil diese Begrifflichkeit eigentlich eine Ursprünglichkeit vermitteln, die ein Stück verloren gegangen ist und die wir heute wieder versuchen, über Kindertagesstätte und Erzieherinnen und Erzieher versuchen, wieder herauszuarbeiten. Ganz am Anfang hatten Sie auch von diesem Bildungsanspruch gesprochen, den wir Kindern vermitteln von Anfang an. Und ich denke, Fröbel hat das eigentlich in seinen ganzen Begrifflichkeiten, in seiner ganzen Art, auch Kindern zu begegnen, in der spielerischen Form auch rübergebracht. Und das ist, denke ich, ein Stück wieder vergessen worden. Und in Thüringen gibt es auch eine Initiative, den Begriff Kindergarten und Kindergärten als UNESCO-Kulturerbe auch irgendwo weltweit auch ein Stück deutlich zu machen. Und ich sehe es auch hier, dass da viele Menschen aus vielen Nationen kommen und dass dieses Fröbel-Museum oder diese Fröbel-Erinnerungsstätte auch besuchen und dass diese Ursprünglichkeit wieder sich ein Stück herausarbeiten, die wir versuchen in vielen Begriffen und in vielen pädagogischen Konzepten auch wieder zu erarbeiten.
Was mich mal interessieren würde, die Sprache. Aber Herr Herrmann, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum Kindertagesstätte was ein schlechterer Begriff ist als Kindergarten?
Das ist kein schlechterer Begriff. So. Das ist nicht schlecht. Ich will das nicht bewerten. Ich will das nicht bewerten. Ich will nur deutlich machen, dass Kindergarten ein Begriff ist, den wir nicht vergessen sollten. Mehr nicht.
Ja. Es gibt Träger, die sagen, sagen zu ihren Kindertagesstätten Kindergärten. Also da gibt es eine Diskussion darüber und es gibt eben einige Träger, die sehen das ähnlich. Die wollen sich auch auf Fröbel als den Gründungsvater von Kindergärten in Deutschland beziehen. Auf der anderen Seite finde ich immer wichtig, ich muss reingucken und schauen, was steckt denn drin. Und dann hat man einen Eindruck davon, was passiert da und ist das kindgerecht und hilft das, Kinder zu unterstützen, dabei die Welt zu entdecken.
Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist also der zweite Punkt. Mir geht's einfach, ich habe gesagt, viel weiter unten anzufangen, mit Sprache anzufangen. Und diese Sprache, diese ursprüngliche Sprache auch wieder ein Stück sichtbar zu machen.
Herr Hamann.
Viele wissen ja gar nicht, wer Fröbel war. Oder haben es auch vergessen.
Und jetzt wissen wir sogar, dass er aus Thüringen kam.
Genau.
Herr Hamann, schöne Grüße nach Eisenach. Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss. Ich begrüße am Telefon Anna-Maria Wesener. Schönen guten Tag, Frau Wesener.
Schönen guten Tag. Ja, Ihren Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber das macht ja nichts. Also ich finde es ja sehr gut, dass die diese Sendung machen. Und der Anlass für mich anzurufen war, dass Ihre Gesprächspartnerin sagte, sie wünscht sich von dem Gute-Kita-Gesetz mehr Vorgaben. Mhm. Das wünsche ich mir auch. Und zwar vor allem mehr Vorgaben wie diese 55 Millionen oder wie viel sind das?
5,5 Milliarden.
5,5 Milliarden, wie die auszugeben sind. Für mich ist das allererste die Gruppengröße. Also die dem Alter der Kinder entsprechende kleine Gruppengröße, also der Schlüssel zwischen Erzieher, Erzieherin und Kindern.
Ja.
Ich erlebe es hier in Mecklenburg-Vorpommern und das macht mich jedes Mal ratlos und wütend, dass ich da eine Erzieherin erlebe mit 15 Dreijährigen.
Eine Erzieherin mit 15 Dreijährigen.
Die Erzieherin ist im Durchschnitt, also wenn Sie auf Rügen da mal gucken, dann ist die Erzieherin auch noch Mitte 50 oder schon drüber und sagt selber, ihr ist es eigentlich furchtbar zu viel, aber sie hat auch kaum Praktikanten und sie freut sich dann, wenn ich, die ich da als Verfahrensbeistand für Kinder in familiengerichtlichen Verfahren unterwegs bin und vereinzelte Kinder besuche, wenn ich mich dann mit hinsetze und ihr helfe, die Kinder für den Hofgang im Winter anzuziehen. Und sie sagt, es gibt kein Bewusstsein, dass da mehr Personal hin muss.
Und haben Sie den Eindruck, dass so eine Kita-Erzieherin, die Ihnen ihr Leid klagt, irgendwo anders noch Gehör findet?
Ich glaube, wenn man hier in der ehemaligen DDR groß geworden ist, ich weiß nicht, ob man dann, also wie aktiv man dann ist, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier, halt, das geht so nicht. Also bei den konkreten älteren Frauen, mit denen ich es zu tun hatte, die haben das irgendwie für sich, die wirken resigniert. Und deshalb, das darf ja nicht der individuellen Bereitschaft und Fähigkeit, sich da zu wehren und für bessere Bedingungen
einzutreten, dem darf es auf keinen Fall, davon darf es nicht abhängen.
Werden, sondern wir müssen ansetzen an den Bedürfnissen von Kindern, wobei ich mit ganz großen Ohren zugehört hatte, in Baden-Württemberg 7 bis 8 Kinder im Alter bis 3 oder so.
Ja, ja. Und 3 ja, Kinder und das, im Alter von unter 3 Jahren.
Ja, ja. Und das kann gehen.
Das sind eigentlich die Zahlen, die erreicht werden sollen.
Dann ist es anders als eine Aufbewahrung. Und da kann ich nur die Fachverbände, also ich komme zwar aus dem pädagogischen Bereich, aber ich komme nicht aus dem Bereich frühkindliche Erziehung. Aber da kann ich nur an die Fachverbände appellieren und an die Hochschullehrer zu sagen, Leute, das muss ins Gesetz, da muss das Gesetz nachgebessert werden. Denn was mir so begegnet ist, also ich bin in Westdeutschland aufgewachsen und dann früh nach Berlin und jetzt lebe eben seit fast 30 Jahren hier in der ehemaligen DDR. Es reicht nicht, dass Kinder satt und sauber sind.
Ich glaube, wir haben da jetzt viel aus ihrem
Jahr. Das ist Konsens, aber das ist noch nicht in den Köpfen, dass es mehr braucht.
Frau Wesener, Sie haben viele Punkte angesprochen und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall mit in die nächste Gesprächsrunde nehmen. Ich danke Ihnen dafür und dann werden wir das gute Kita-Gesetz und das, was da in das Gesetz vielleicht noch rein muss, hier auch aus Sicht meiner beiden Experten nochmal besprechen. Bei mir sind Susanne Viernecke, Professorin für Erziehungswissenschaften und Janis Burghoff, selber Erzieher und Fachreferent in der Koordinierungsstelle Männer in Kitas. So seien Sie nochmal vorgestellt. Wir wollten ja nochmal aufgreifen, was unsere letzte Hörerin gesagt hat. Frau Wesener hat das Gute-Kita-Gesetz nochmal so ein bisschen ins Rennen geführt. 5,5 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Damit kann man eigentlich viel machen, aber es fehlen Vorgaben. Frau Viernickel, da sind Sie genau der Meinung eben auch.
Ja, ja. Also das Gute-Kita-Gesetz hat ja eine sehr lange Vorgeschichte. Und in der Vorgeschichte am Anfang stand eigentlich die Idee, die strukturellen Rahmenbedingungen anzugleichen in den Ländern. Die sind ja sehr unterschiedlich. Haben wir ja gehört, ein Personalschlüssel von 1:3 in Baden-Württemberg, einer, der doppelt so hoch ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn es gut läuft, doppelt so hoch ist. Wenn es schlecht läuft, 15 Kinder, hat sie erzählt.
Ja, ja, das sind dann die etwas Älteren. Da sieht es dann eben genauso aus. Ich habe jetzt von den ganz Kleinen gesprochen, aber so ist es. Es sind extreme Unterschiede und die sollten angeglichen werden. Und da Gesetzgebung aber ein Prozess ist, wo natürlich auch die Länder zu hören und zu beteiligen sind, gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen und herausgekommen ist ein Baukasten.
Nämlich, dass die Länder selber bestimmen können, wie sie das Geld verwenden.
Die können aus einem Baukasten heraus mehrere Bausteine zusammenbasteln und dann bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und zum Schluss ist in diesem Baukasten auch noch die Beitragsfreiheit für die Eltern oder Beitragsentlastung gekommen. Mhm. An sich sozialpolitisch auch ein gutes Instrument. Es gehört nur nicht in ein gutes Kita-Gesetz, weil es nicht um die Qualität geht, sondern es geht um die Inanspruchnahmemöglichkeiten. Mhm. Und das alles trägt dazu bei, auch aus meiner Sicht, dass das Gesetz sehr verwässert worden ist und dass wir uns eben diesem Ziel der ähnlichen Personalschlüssel oder eine Angleichung dieser Personalschlüssel nicht nähern.
Jetzt hatte Frau Wesener die Verbände aufgerufen. Werden die tätig werden? Was meinen Sie?
Die sind von Anfang an dabei gewesen. Es gibt ja in unserer jungen Disziplin jetzt nicht so viele Verbände, aber es gibt zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit e.V. Und die ist als auch durchaus ein fachpolitischer Player von Anfang an dabei gewesen. Aber auch weitere Verbände haben sich sehr eingebracht. Also die ganzen Kita-Verbände waren mit an runden Tischen beteiligt, wurden aber zum Teil dann auch in ihren Vorstellungen zwar angehört, aber es wurde nicht umgesetzt.
Herr Buckhoff, Sie nicken?
Ja, die Verbände, die es in diesem Feld halt gibt, haben sich klar positioniert. Und meine Erfahrung ist auch ja über die Programmbegleitung auf Bundesebene im Kontakt mit den Fachverwaltungen oder Fachpolitikern, dass es da gar nicht so große Widersprüche durchaus gibt. Ich habe es eher oder häufig so erlebt, dass dann vor allen Dingen die Finanzierungsebene sehr große Rolle spielt und einen sehr großen Einfluss auf die Gestaltung von Gesetzen halt hat. Und gerade der Punkt, den Susanne Findekel angesprochen hat mit der Beitragsfreiheit, wenn man sich das genauer anguckt, jetzt diese ganzen Ländervereinbarungen, die dann nach und nach getroffen werden, das ist schon erschreckend, wenn es dann irgendwie heißt, 500 Millionen für ein Bundesland und irgendwie 400 Millionen gehen davon in eine Beitragsfreiheit. Das sind vertane Chancen an der Stelle.
Um eben wieder das Wort gute Kita aufzugreifen. Und da haben Sie es ja gesagt, Frau Findige, gute Kita heißt eben vor allem qualitätsvolle Kita. Und so heißt unsere Sendung heute auch, was macht eine gute Kita aus? Und da hat sich jetzt zum Beispiel ans Telefon gesetzt Anna Ruppert aus Kornbach. Frau Ruppert, hallo.
Hallo.
Hallo. Ich lese gerade, dass Sie 14 sind. Vielleicht darf ich ja sogar noch du sagen.
Ja, es ist gerade so die Grenze.
Gerade so die Grenze, also.
Ja, die Lehrer sagen noch du, obwohl eigentlich schon sie wäre, aber das ist mir eigentlich egal.
Na gut, dann mache ich jetzt aber auch mit sie weiter. Sie sind ja noch relativ nah an ihrer eigenen Kita-Zeit.
Ja.
Und, was haben Sie für Erfahrungen?
Also, ich bin sehr gut positiv beeindruckt von meiner Kindertagesstätte. Und ich war da jetzt circa 9 Jahre lang. Also auch schon sehr lange. Mhm. Und begonnen halt mit Kleinkind in der Krippe bis halt zum Hort. So waren Kindergarten, Hort und auch teilweise Seniorentreff, alles in einem Gebäude.
Ach so.
Sodass man auch nie wirklich die Grenze hatte dazwischen. Ich habe nie wirklich meine Gruppe verlassen. Ich bin mit der bis zur 4. Klasse, auch bis in Hort halt, war ich immer mit denselben Leuten zusammen. Mhm. Die Erzieherinnen haben pro Gruppe gewechselt, aber ich kannte die trotzdem alle. Das war ein großes Ganzes. Mhm. So kannte ich die wenn wir draußen waren, waren verschiedene Erzieherinnen, die Aufsicht hatten. Auch wenn man immer im Gang gelaufen ist, ist man auch manchmal anderen begegnet. Und
aber insgesamt war das Gute, dass so dieser Zusammenhalt höre ich daraus. Also weil wir ja überlegen, was macht eine gute Kita, einen guten Kindergarten oder eben vielleicht, wenn wir es ausweiten wollen, auch einen guten Hort aus, höre ich bei Ihnen, dass es also dieses Gemeinsame, so gemeinsam in der Gruppe bleiben, Ihnen besonders gut gefallen hat.
Ja, also ich könnte sagen, dass ich da jeden kannte und das fand ich gut. Und wir hatten da auch eine kleine Werkstatt, wo man auch immer mal zum Mittwochs reingehen konnte. Mit einem bestimmten Alter natürlich.
Jetzt haben wir so viele Punkte gehört von Ihnen. Die würde ich aber auch gerne vertiefen. Herr Buckhoff, Sie haben eben gehört, also der eine, den fand ich sehr interessant, diese in der Gruppe bleiben. Wie stabil, was sind da so die Erfahrungen auch des Praktikers? Wie stabil, wie gut tut Kindern eine stabile Gruppe? Oder ist da Wechsel gar nicht so schlimm?
Na, ich würde ja schon sagen, der Mensch an sich ist schon ein soziales Wesen. Von daher braucht er einfach eine Gruppe. Und Martin Buber hat mal so einen schönen Gesetz gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das macht es, glaube ich, deutlich, dass es über Interaktion geht. Und da ist eine feste Gruppe sicherlich so ein schützender Rahmen auch. Es gibt Kinder, die auch Übergänge gut gestalten können oder wenn sie gut begleitet werden, dann ist es auch kein Problem. Aber es kommt diesem Charakter eines dörflichen Kontextes irgendwie, wo alle irgendwie zusammen auch agieren, auch gerade in diesem Beispiel, was ja nach einem Bildungshaus, Familienzentrum auch klingt.
Das sind ja auch mit Konzepte. Den Senioren, ne? Sie hatten gesagt, Frau Ruppert, dass da auch, auch alte Menschen mit dabei waren.
Ja, die hatten immer einen Extraum bei der Turnhalle, die einen Extraum, dann haben die immer mal einen Seniorentreff dort gemacht und natürlich haben wir die auch gesehen. Mhm. Das war dann natürlich.
Ja, genau.
Dass auch alte Menschen dabei sind, also warum nicht?
Gute Beispiele genannt. Ich danke ganz herzlich für diesen Anruf.
Okay,
ein danke. Schönes Wochenende noch. Tschüss.
Ihnen auch, tschüss.
Das mit diesem altersübergreifend, ist das ein Thema, was in manchen Kitas tatsächlich auch eingesetzt wird?
Ja, ja. Das ist sogar sehr also relativ häufig, genauso wie diese offene Arbeit, hatte ich schon angedeutet, dass Türen aufgemacht werden, dass ein Konzept da ist, dass man nicht die Kita in einzelne Segmente unterteilt, diese Einzelgruppen, sondern dass man sagt, wir sind ein Haus, wir sind eine Gemeinschaft und wir können den Kindern dadurch auch mehr bieten, weil wir die Räume dann auch entsprechend als sogenannte Funktionsräume ausgestalten können. Aber die Philosophie, die dahinter steht, ist, dass die Kinder selbstständig schauen, mit welchen Kindern, zu welcher Zeit möchte ich gerne welche Aktivitäten, welchen Aktivitäten nachgehen. Und Altersmischung ist sehr oft auch realisiert.
Annemone Werder ist jetzt am Telefon aus Bamberg. Schönen guten Tag, Frau Werder.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zwar, ich bin Selbsterzieherin in Bamberg in einer bilingualen Kita.
Welche Sprachen sprechen Sie da?
Englisch und Deutsch. Mhm. Also wir arbeiten nach dem immersiven Konzept. Das heißt, wir haben eine englischsprachige Erzieherin, die durchgehend mit unseren Kindern Englisch spricht. Mhm. Und um auf das Thema nochmal zurückzukommen, was macht Qualität in einer Kita aus? Ich persönlich muss wirklich, also ich komme stark an meine Grenzen, was die Strukturen anbelangt im Kindergarten. Das heißt, ich fände es für uns als Erzieherin in dieser Kita sehr entlastend, wenn wir nicht zusätzlich den hausmeisterlichen Bereich, den hauswirtschaftlichen Bereich, den pflegerischen Bereich mittragen, weil es bleibt so wenig Zeit zum Vorbereiten, um diese Qualität, die ja ausschlaggebend ist, zu sichern. Und ich denke, dass da wäre wirklich, da müsste irgendetwas passieren. Es kann nicht sein, dass ich erstmal den Garten kehren muss, den Wagenraum einräumen und kehren muss, Staub wischen muss. Wir haben aktuell, wir nehmen Kinder schon im Alter mit 2,5 auf. Das heißt, wir haben aktuell eine Gruppenstärke von 26 Kindern und davon haben wir insgesamt 12 Kinder im Alter von 2 bis 3.
Und wie viele Erzieherinnen?
Das ist schwierig. Also eine hat die bilinguale Erzieherin 25 Stunden, ich habe 30 Stunden, meine Kollegin 35.
Das heißt, das ist auch der Alltag, ne? Dass sich das so zusammensetzt. Ja. Ne?
Richtig, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich selbst habe ein Kind, meine Kollegin hat Zwillinge, auch zwei kleine Kinder zu Hause. Wie vereinbart man einen Dienstplan, der diesen Frauen uns dreien gerecht werden kann? Dann kommt noch hinzu die Überstunden. Wenn eine von uns Urlaub macht oder Überstundenausgleich, ist keiner da, der uns vertritt. Das heißt, wir haben enorm hohe Überstunden. Also ich in der Kita müsste einfach an den Strukturen gearbeitet werden, weil es ist ein sehr, sehr belastender Arbeitsbereich. Und ganz zu schweigen von meiner Vorbereitungszeit. Es ist sehr, sehr schwer vorzubereiten. Wir sind alle schon sehr lange im Job und machen. Also wir nehmen uns einfach, wir können es nicht viel Vorbereitungszeit rausnehmen, was ich aber schade finde, weil ich arbeite gerne mit Kindern. Ich würde gerne anders arbeiten. Ich würde einfach auch intensiver mich vorbereiten. Ich hätte gern andere Rahmenbedingungen, damit ich wirklich auch eine andere Qualität abliefern kann.
Hier möchte Herr Burkow, Sie nicken, ja. Sie können das nur bestätigen aus dem, was Sie im Alltag
Ich würde gerne was dazu sagen, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, weil wir haben jetzt, was Rahmenbedingungen angeht, so immer sehr um diesen Personalschlüssel. Das ist eine rein rechnerische Komponente. Sagt ja noch gar nichts wirklich über die Fachkraft-Kind-Relation dann später in der pädagogischen Arbeit aus. Weil nämlich, das ist schon durch Frau Werder sehr gut angesprochen worden, das Thema Verfügungszeit. Wir haben nicht in jedem Bundesländern Verfügungszeit fürs Personal. Wir gehen wissenschaftliche Standards davon aus, oder das, was wir eigentlich brauchen, ist, dass Personal ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit Zeit hat für die sogenannte mittelbare pädagogische Arbeitszeit, Verfügungszeit. Das ist ein wichtiger Punkt, den sie angesprochen hat, dass nämlich Personal auch wirklich die Zeit hat, qualitativ gut arbeiten zu können. Mhm. Die Fachkräfte wollen es.
Unsere Sendung, was macht eine gute Kita aus? Da hat uns Johannes Wager geschrieben und hat eigentlich das bestätigt, was wir eben gerade schon auch angesprochen haben, nämlich er möchte die Unterscheidung zwischen Betreuungsschlüssel gleich Personalschlüssel und Fachkraft-Kind-Relation nochmal betonen. Also in der Berechnung des Betreuungsschlüssels, der immer herangezogen wird, fließen eben keine Urlaubs-, keine Krankheits- oder Fortbildungszeiten ein. Und das muss es natürlich auch geben, betont er. Ich begrüße jetzt am Telefon Lisa Vatalla. Frau Vatalla, schönen guten Tag.
Guten Tag, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie. Wir hören Sie sogar sehr laut. Wunderbar. Sie wollen sich auch zum Thema einschalten und haben Erfahrungen mit Erzieherausbildung?
Ich bin selber keine staatlich anerkannte Erzieherin. Ich bin über so ein Bundesprogramm, das nennt sich Sprachkitas, bin ich schon eine zusätzliche Fachkraft, die an einer Kita arbeiten kann. Mhm. Und das ist extra auch ein Programm, wo es um Qualität geht. Also ich arbeite gar nicht so sehr mit den Kindern.
Hallo.
Hallo.
Mein Kind, wir frühstücken gerade. Ich arbeite eher mit den Fachkräften. Das Thema ist so inklusive Pädagogik und Sprache und Elternarbeit. Und da habe ich jetzt meine Erfahrung in der Kita gesammelt.
Und sind das gute oder was sind das für Erfahrungen?
Ja, also ich würde sagen, ich arbeite sehr gerne in der Kita. Ich finde Kita-Arbeit unglaublich wichtig. Ich finde, da kann man wirklich viele Chancen noch
ergreifen.
Sprache, der Schlüssel zur Welt ist das Motto von diesem Bildungsprogramm. Und also das würde ich so halt auf jeden Fall unterschreiben, dass man in der Kita noch die Möglichkeit hat, Kinder gemeinsam lernen zu lassen, ohne so einen Leistungsdruck oder sowas und dadurch eben auch soziale Chancen unterstützen kann.
Frau Viernickel, ich würde gerne mal bei diesem Fachbegriff sprachfördernde Fachkraft, ist das sowas, wo Sie auch sagen, da sitzt Qualität, also so, das macht Qualität aus, wenn man solche Fachkräfte einsetzt?
Dieses Bundesprogramm war ja dafür gedacht oder ist dafür gedacht, die Fachkräfte nochmal heranzuführen, unterstützen, nochmal das aufzufrischen, was an sprachförderlichen Kompetenzen da ist oder vielleicht auch noch nicht da ist. Und diese Sprachförderkräfte, Frau Vatalla, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, aber die sind ja zusätzlich da, zum einen, um mit den Kindern zu arbeiten, aber eben auch vor allen Dingen, Sie haben es erwähnt, mit den Fachkräften. Und das ist natürlich ein Impuls für eine eine gute Qualität in der Sprachförderung. Ich würde aber sagen, das muss primär seinen Platz natürlich in der Ausbildung haben. Also wir können jetzt nicht immer quer einsteigend zusätzliche Fachkräfte in die Kitas holen, sondern schöner und besser wäre es, wenn wir eine solide Ausbildung haben in diesem Bereich, wo wir eben auch genau diese Kompetenzen schon anbahnen und dann eben Fortbildungen haben, wo sich dann Fachkräfte nochmal weiter qualifizieren können. Sprachförderung ist sehr, sehr wichtig, aber auch hier das Motto in den Alltag integriert.
Frau Vatalla, wie ist denn eigentlich Ihre Erfahrung? Kita-Erzieherinnen und Erzieher lassen sich von Ihnen auch gerne fortbilden oder müssen Sie da manchmal auch dicke Bretter bohren?
Nee, also ich würde sagen, die sind die Erfahrungen unterschiedlich, aber ich arbeite wirklich in einer ganz tollen Kita. Da ist ganz wichtig, dass man so Hand in Hand mit der Leitung geht. Ich finde, wir sind ein ganz tolles Tandem und unsere Fachkräfte, die geben alles. Ich würde aber eher sagen, dass ich auch so gelernt habe, was sind denn die Umstände, weshalb es dann eben manchmal eben doch nicht so funktioniert. Also wir haben es ja schon angesprochen mit den Fachkräften, die fehlen. Ich wollte da gerne mal noch einbringen, dass die Betreuungszeit ja durchaus in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Also ich weiß, dass wir in Sachsen-Anhalt eine durchschnittliche Betreuungszeit haben, die liegt bei über 8 Stunden. Und in Baden-Württemberg liegt sie bei unter 6. Und dann kann ich natürlich mein Personal ganz anders einsetzen. Also auch wenn wir jetzt in Sachsen-Anhalt...
Entschuldigung, ich muss da einmal zwischenfragen. Betreuungszeit, ja. Meinen Sie die Kinder sind also?
Ja, genau, ich meine die Kinder. Und die kann ich natürlich in Baden-Württemberg kann ich das mit einer 30-Stunden-Fachkraft abdecken. Aber in Sachsen-Anhalt reicht nicht mal eine 40-Stunden eine Vollzeitkraft aus für das gleiche Kind. Also das, da wird immer ein Schichtwechsel quasi stattfinden oder sowas. Und dazu kommt aber, dass es auch einfach gar nicht genug, also aus meiner Perspektive, genug Fachkräfte auf dem Markt gibt. Also von mehr Personal habe ich in dem Moment gerade nicht unbedingt was.
Das
ich würde auch sagen, die Ausbildung ist da im Moment gerade gefordert.
Ein guter Punkt, den wir jetzt noch mal weiterführen wollen. Frau Wathaller, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ja, danke. Tschüss.
Bleiben wir doch einfach mal bei der Ausbildung. Was sind da, Herr Burkhoff, so Punkte, die Ihnen also direkt auf der Seele brennen?
Oh, das sind so viele.
So viel Zeit haben wir nicht. Aber greifen Sie den Wichtigen raus.
Also zum einen muss man sagen, in der Fachschulausbildung, und das ist ja streng genommen eine Weiterbildung. Das muss man auch immer klarziehen. Man denkt immer sehr an eine klassische Ausbildung. Ist es ja gar nicht, weil eigentlich ist der Zugang auch eine pädagogische Vorausbildung. Das ist schon ein bisschen aufgeweicht und wir kämpfen ja gerade bundesweit auch sehr, um die Qualitätsstandards in der Ausbildung zu erhalten oder auch im besten Falle auch zu steigern. Und die Fachschulen sind schon auch sehr bemüht. Uns fehlen da aber wiederum die Lehrkräfte für diese Form der Ausbildung. Mhm. Da haben wir einen eklatanten Mangel. Das ist schon seit Jahren auch hinterlegt. Und für meinen Geschmack wird zu wenig noch die Möglichkeit genutzt, die kindheitspädagogischen Studiengänge auch da mitzunehmen und die auch weiter auszubauen. Weil ich ja selber als integrativer Frühpädagoge, Kindheitspädagoge dieses Studium kennengelernt habe. Und gerade im Studium war dieser Aspekt, den wir vorhin mit der Sprache hatten, als Inhalt so unheimlich wichtig. Und das war viel, viel tiefer gehend als in der Erzieherausbildung.
Da habe ich jetzt mal eine Frage. Wenn man immer denkt, also der Schlüssel ist nicht gut genug und wir brauchen mehr Erzieherinnen, Erzieher und der Beruf muss auch sowieso attraktiver werden. Ist denn diese Akademisierung, also Sie sprechen jetzt vom Studium, ist das der Schlüssel dazu? Weil gehen die denn dann tatsächlich auch in die Kitas und sind Erzieherinnen und Erzieher?
Ja, ich spreche jetzt auch wieder von Bausteinen. Es ist ein wichtiger Baustein. Mhm. Wenn wir den Beruf attraktiv machen wollen und wenn wir ihn vor allen Dingen auch gesellschaftlich aufwerten wollen, dann ist die Akademisierung ganz, ganz wichtig. Und die Fachkräfte, also die Kindheitspädagogen, möchten zentral auch in die praktische Arbeit gehen, so ist das ja auch gedacht. Viele, muss man aber auch ehrlich sagen, flüchten dann vor den Rahmenbedingungen und sagen nach 2-3 Jahren, ich kann das gar nicht umsetzen, was ich eigentlich alles möchte und was ich für eine gute Pädagogik halte. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, auch an dieser Stellschraube zu drehen, haben wir auch wieder mehr Kindheitspädagogen in den Einrichtungen. Und ich finde, zu einem multidisziplinären oder multiprofessionellen Team gehören unbedingt auch die akademisch Qualifizierten.
Aber eben nicht nur, auch, ne, genau.
Ja.
Das Beste für die Kleinen. Was macht eine gute Kita aus? Das ist unsere Sendung heute, unser Thema heute, zu dem Sie anrufen können unter der 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Welche Erfahrungen haben Sie mit Kinderbetreuung an Ihrem Ort, in Ihrer Stadt gemacht? Gibt es ausreichend Plätze und sind Sie zufrieden? Was macht Sie zufrieden? Und da hat uns unter dem gespräch@deutschlandfunkkultur.de Sibylle Jester geschrieben, beklagt auch den zu kleinen Personalschlüssel und vor allem in Bezug auf das von ihr beobachtete stark wachsende Unaufmerksamkeitsdefizit der Kinder. Es sei kaum noch aufzufangen. Es ist sehr viel schwieriger geworden, die Kinder konzentriert nur für kurze Zeit bei einer Sache zu halten. Dieses Kinder konzentriert halten, Herr Burkhoff, das hat ja mit den ganzen äußeren Umständen durchaus zu tun. Wie kann Kita Qualität bieten, die Kinder zu einer Konzentration überhaupt verhelfen?
Ja, zum einen ist es die räumliche Ausgestaltung.
Über Räume haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Ne? Welche Räume eigentlich?
Also gerade in Großstädten haben wir klar mitunter sehr kleine Einrichtungen, sag ich mal, kleine Settings mit wenig Möglichkeiten im Außenbereich. Das ist natürlich im ländlichen Raum häufig nochmal eine andere Situation, aber wo einfach Freiräume entstehen. Denn man muss auch Kita mal aus Kindersicht sehen und was gefällt Kindern eigentlich daran an Kita? Was wollen sie auch? Was wünschen sie sich auch? Das geht ja auch um Partizipation in dem Kontext. Die wollen Freiraum haben, mal unbeobachtet sein, mal einfach
sie auch mal verstecken können.
Und das sind natürlich Elemente, also dieses Spiel ist sicherlich eine große Rolle. Und das hatte ich, glaube ich, ganz anfangs erwähnt mit dem Lärm. Das ist schon auch so ein Faktor, der einfach total belastend ist. Das wissen wir Erwachsenen ja auch besonders gut. Und von daher, klar, es sind sicherlich auch noch andere gesellschaftliche Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Also das ist auch, wo wir uns Erwachsenen auch immer wieder, finde ich, kritisch hinterfragen müssen, was leben wir Kindern vor, ja, in der Form von Mediennutzung oder so.
Also das steht übrigens in dieser E-Mail auch noch. Die Erzieherinnen führen es vor allem auf die zunehmende Gebrauch von Smartphones der Eltern zurück.
Ja, ob das nur ist, würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Aber sicherlich ist es auch, wie wir Kinder wahrnehmen, wie wir uns mit Kindern beschäftigen, wie ernst wir sie nehmen, wie wir ihre Bedürfnisse halt auch wirklich wahrnehmen.
Einen Punkt finde ich noch gar nicht uninteressant. Gute Kita, qualitätsvolle Kita und Umgang mit Medien, Frau Fiernicke. Was ist denn da eigentlich Stand der Dinge?
Ja, da ist es im Gute-Kita-Gesetz, das hat es nicht zum Baukasten geschafft, zum Bausteinchen. Das heißt, das ist jetzt kein eigener Punkt, der finanziert werden kann. Aber Medienbildung und Umgang mit digitalen Medien ist ein wichtiges Thema in den Aus- und Weiterbildungen und auch in den Fortbildungen. Und da geht ja so die Rede von der Medienkompetenz auch um. Es geht nicht mehr so sehr darum, verbieten wir die Medien, sind die böse, sondern eben wie können wir Kinder da heranführen auf eine Art und Weise, dass sie die eben für sich nutzen können und nicht eben damit etwas anderes kompensieren.
Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich telefonisch beteiligen und das tut jetzt Markus Tiede. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Herr Tiede, was ist eine gute Kita für Sie?
Also was mir in der ganzen Diskussion so ein bisschen fehlt, was so ein bisschen untergeht, ist, zum Anfang wurde ja gesagt, dass die Kita dazu da ist, die Kinder auf das Leben vorzubereiten und danach wird dann nur vom Spaß am Lernen gesprochen, und aber das Leben wird doch eigentlich weniger durch Spaß am Lernen, Spaß am Leben geprägt, sondern vielmehr an Dingen, die ich machen muss, die keinen Spaß machen, beziehungsweise wo ich fremdbestimmt bin, wo mein Chef mir sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Kinder Urlaub vom Leben machen, bis sie ins Leben geworfen werden. Also das geht dann sogar so weit, dass ich als erziehender Vater so nahezu der Einzige bin in der Gesellschaft, der den Kindern Grenzen aufzeigt, wenn ich sage, naja, so wie du dich jetzt verhältst, das ist doch nicht in Ordnung. Was sagt denn die Lehrerin dazu? Und die Kinder antworten mir dann, die sagt nichts dazu.
Jetzt sind Sie in die Schule abgeglitten? Wir sind ja noch im Kindergarten, also bei unter Sechsjährigen.
Also, Schule und Kindergarten setze ich jetzt in der Hinsicht dann so mal ein bisschen gleich, weil die Schule wie der Kindergarten die Kinder aufs Leben vorbereiten soll. Und meine Kinder sind ja früher auch in die Kita gegangen und da habe ich das Gleiche erlebt, dass die.
Wie wünschten Sie es sich denn, Herr Tiede? Was wäre denn gut für Sie? Sagen Sie uns mal einen Punkt, wie Sie es sich wünschten.
Dass im Tagesablauf es einen festeren Rahmen gibt, dass die Kinder nicht zwischen 7 und 10 in der Kita abgegeben werden können und zwischen 13 und 18 Uhr abgeholt werden können. Das bedeutet nämlich, dass mit den Kindern fast nichts gemacht wird, außer dass sie ein gemeinsames Mittagessen haben und danach dann noch gemeinsam schlafen. Also ich komme nun aus Berlin, aus dem Prenzlberg, also auch einer Hochburg der Selbstbestimmung. Da habe ich es dann schon erlebt, dass die Erzieher gesagt haben, naja, die letzten Kinder werden um 9:30 abgegeben und dann ist ja um 11 schon wieder Frühstück. Da können wir ja nicht weggehen, können wir ja nicht rausgehen. Und dann ab 15 Uhr werden die Kinder abgeholt, naja, da können wir ja auch nichts mehr machen. Und das ist jeden Tag so.
Eine Beobachtung von Herrn Thiel, die wahrscheinlich viele Eltern jetzt am Radio auch nickend bestätigen, Frau Fiernicke. Also Vorbereitung auf die Schwernisse des Lebens ist das eine, aber das andere sind ja tatsächlich diese Rahmenbedingungen, die Herr Thiele so einfordert.
Denen würde ich jetzt auch erstmal gerne anfangen. Das klingt für mich auch ein bisschen danach, dass man immer wieder, das ist ja auch ein Ausweis einer guten Qualität, dass man immer wieder überprüfen muss, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir und welche Auswirkungen hat das? Und Sie haben jetzt geschildert, dass es eventuell die Auswirkungen hat, dass man mit den Kindern, also dass man denen gar nicht größere Aktivitäten, Projekte, Ausflüge anbietet, anbieten kann, weil eben, weil das eben absolut beliebig alles ist. So hört sich das ein bisschen an. Und mein Motto, und ich denke, das ist auch ein wichtiges Motto in der Pädagogik, ist, wir brauchen eine Balance. Wir brauchen eine Balance zwischen einer Struktur auf der einen Seite, an der sich alle orientieren können, und einer der Flexibilität auf der anderen Seite, weil nämlich es nun mal so ist, dass wir als Personen einzigartig sind und Kinder sind auch einzigartig. Und wir werden dem am ehesten gerecht, wenn wir wirklich auch ein bisschen Raum oder genügend Raum für Individualität belassen. Und das in so einer Gruppensituation, das ist nicht so ganz einfach.
Herr Thiele, danke schön. Da haben Sie einen guten Punkt eingebracht, also was die Rahmenbedingungen angeht.
Eine Sache würde ich da aber nochmal einwerfen. Also im späteren Leben ist der Individualismus eben einfach nicht mehr da. Den habe ich nicht. Und da ist es ganz schön, wenn den Kitas versucht wird, zu zeigen, dass sie individuell sind. Aber sie müssen auch Sachen lernen, die sie nicht lernen wollen. Sie müssen Sachen aushalten, die sie eigentlich ganz anders möchten. Und da ist jetzt Ausflüge machen ist eine Sache, aber da ist auch das Verhalten anderen gegenüber, das Akzeptieren, dass ich etwas nicht bekomme, was ich jetzt ganz gerne möchte, und dass es nicht hinnehmbar ist, wie du dich jetzt verhältst, weil du es nicht bekommst und dann bockig bist.
Alltag eigentlich also, in der Kita genau mit solchen Verhaltensweisen muss ja da tagtäglich umgegangen werden. Herr Thiele, danke schön für Ihren Anruf.
Danke, tschüss.
Tschüss. Einen wichtigen Punkt, glaube ich, hat Herr Thiele angesprochen, das sind nämlich auch andere Eltern und deren Vorstellungen, wie gute Kita ist. Es kann ja von einer Mutter zur nächsten Mutter zum übernächsten Vater wirklich um 100% unterschiedlich sein. Welche Erfahrungen haben Sie da, Herr Burkhoff?
Naja, es hängt ja immer von den Lebenssituationen der Familien auch ab. Und es gibt einfach Familien, wo beide vielleicht arbeiten müssen, ne? Und um sozusagen das Leben auch bewältigen zu können, bewältigen zu können. Die haben beide 40 Stunden arbeiten. Die sind natürlich auf längere Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungszeiten in der Kita angewiesen. Familien, die mit anderen Situationen halt anders umgehen, flexibler umgehen. Das ist für Fachkräfte eine Herausforderung. Das ist auch eigentlich ein wichtiger Punkt, der aus meinem eigenen Bildungsweg heraus noch viel, viel stärker in der Ausbildung verankert werden müsste.
Die Elternarbeit?
Die Elternarbeit. Ich erlebe immer wieder auch junge Fachkräfte oder die Fachkräfte, die aus der Ausbildung kommen, dass es eine gewisse Verunsicherung gibt.
Zumal in so einer Situation, wie sie Herr Thiele eben geschildert hat. Die einen finden es richtig, ihr Kind um 10 zu bringen, die anderen holen sie um 15 Uhr ab und die einen wollen, dass dies passiert und die anderen wollen, dass das passiert. Das ist natürlich auch ein schwieriges Austarieren.
Ja, ich finde, das hat auch was mit dem Begriff der Haltung zu tun, den wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Denn ich kann eine sehr offene Haltung pflegen und das sollte ich auch, eine sehr stärkenorientierte gegenüber allen Familien, denn die haben ihre eigene Lebenswirklichkeit, die nicht mit meiner immer übereinstimmen muss, und ich muss das respektieren und versuchen, das zu verstehen. Aber ich muss eben auch bestimmte pädagogische Prinzipien und eine bestimmte Philosophie, die wir vielleicht auch in der Kita leben, vertreten können. Und da eben dann auch standfest bleiben und den Eltern dann vielleicht auch mal sagen, so sind die Regeln bei uns, das ist gut überlegt, wir erklären Ihnen gern die Hintergründe. Aber eben das brauchen wir, um gute pädagogische Arbeit leisten zu können.
Also das darf auf keinen Fall beliebig sein, sondern als Konzept und dann auch im besten Fall im Team natürlich gemeinsamer Konsens sein. Wie sieht eigentlich eine gute Kita aus, fragen wir uns hier. Und fragen wir jetzt am Telefon Sarah Schwabe. Schönen guten Tag, Frau Schwabe.
Ja, hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich hatte den ersten Anrufer gehört und dachte, ich muss anrufen, um meine sehr anderen Erfahrungen hier aus einer städtischen Kita in Wuppertal zu schildern.
Ja.
Ich habe dort beobachtet, meine Kinder sind 2 und 5, der Kleine ist gerade eingewöhnt worden. Da habe ich doch einen sehr anderen Umgang erlebt. Erstmal gibt es feste Regeln. Die Kinder müssen vor 9 Uhr gebracht werden, sodass dann zwischen 9 und 12 zum Mittagessen hin wirklich alle gemeinsam spielen. Und es wird eben auch darauf geachtet, dass alle Kinder sich beschäftigen, dass sie nicht einfach nur rumhängen, sondern dass sie eben wirklich etwas mit ihrer Zeit anfangen. Und dazu werden sie natürlich auch aktiv angeregt. Während ich jetzt bei der Eingewöhnung auch dabei war, konnte ich das beobachten. Und da hat sich mein positiver Eindruck, den ich aus den Jahren, wo meine Tochter schon dort ist, der hat sich bestätigt. Und da muss ich sagen, wenn das in einer städtischen Kita schon geht, mit den begrenzten Mitteln, die da zur Verfügung stehen, dann würde ich mir doch das wünschen, dass das für mehr Kinder so geht. Und ich denke, neben diesen festen Regeln, die die Kinder eben immer wieder im Leben auch brauchen werden, ist es eben wichtig, dass den Kindern Zuvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten vermittelt wird. Und da sehe ich, dass wir als Eltern mit der Kita da auch an einem Strang ziehen und gucken, was können die Kinder denn und wo können sie sich ausprobieren beim Klettern auf dem Klettergerüst. Oder beim freien Spiel, beim Verkleiden, beim Malen und Basteln.
Ja.
Das finde ich schön, das finde ich wichtig.
Frau Schwabe, danke schön. Ich höre, Sie sitzen im Auto und eben hatten wir schon einen kleinen Aussetzer, aber wir haben die Punkte gut verstanden und würden die jetzt hier auch vielleicht in der Runde nochmal vertiefen. Dankeschön für Ihren Anruf. Also das Vertrauen, das Selbstvertrauen stärken war hier so ein Stichwort. Ein ganz wichtiger Punkt doch für eine gute Kita, oder?
Auf jeden Fall. Es ist unser Auftrag, laut SGB 8 auch. Das ist unser ganz klarer Auftrag auch. Ne? Es geht um
Selbstständigkeit fördern.
Ja, es geht um die Begleitung von Kindern in ihrer Entwicklung. Und das hat sie, die Anruferin, auch sehr gut deutlich gemacht. Aber ich möchte eine Ergänzung noch. Ich finde, Kinder haben auch ein Recht auf Langeweile und Müßiggang.
Kann auch befruchtend sein.
Weil auch
sein,
das ist förderlich für Bildungsprozesse. Ja. Und zwar nämlich bestimmte Eindrücke auch verarbeiten zu können. Mhm. Und das führt manchmal dazu, dass Kinder sich auch zurückziehen. Das kann man im eigenen häuslichen Kontext, wenn man Kinder hat oder eine Verwandtschaft Kinder hat, auch immer sehr gut sehen, wie vielleicht aufgeregte Spielsituationen sind, aber dann doch ein Rückzug auch stattfindet. Auch das muss Kita ermöglichen können.
Ich glaube, Frau Schwabe meinte eher so in Abgrenzung zu dem, dass nichts möglich ist, in der Kita gemacht werden zu können, weil alles so ungeregelt ist. Und dagegen wollte sie das setzen. Aber Rückzugszeiten und auch mal Langeweile ist eben auch nötig, wird hier gesagt.
Das führt mich jetzt wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich zum Thema Beobachtung. Nicht jedes Kind hat zu jedem Zeitpunkt ähnliche Bedürfnisse und ähnliche Interessen. Das heißt, ich muss einfach mal genau hinschauen und dafür muss auch Zeit sein und auch wieder das Handwerkszeug da sein, um eben jedes Kind beobachten zu können, dass die Kinder in der Gruppe beobachten zu können und dann einfach zu schauen, sich im Team zusammenzusetzen, womit haben wir es jetzt hier zu tun? Passt das noch von den Räumlichkeiten her, von den Angeboten her? Was braucht Kind A, was braucht Kind B? Und wie können wir das alles unter einen Hut bringen?
Ich begrüße am Telefon Anke Nielsen. Schönen guten Tag, Frau Nielsen.
Guten Tag. Anke Nielsen. Ich rufe an aus Niedersachsen, aus Hannover und bin pensionierte Lehrerin. Und habe in meinem letzten Jahr, als ich als Lehrerin gearbeitet habe, eben in einer Kita gearbeitet und die Kinder im Rahmen der Sprachförderung auf den Einstieg in die Grundschule vorbereitet. Was ich jetzt ungeheuer wichtig finde, ist tatsächlich das, was hier schon so oft angesprochen wurde, ist vor allen Dingen vor den Eltern, nämlich dieser Rahmen, der existieren muss, um die Kinder überhaupt zu einer freien und auch individuellen zu einem freien und individuellen Lernen zu bringen, eben auch in der Grundschule. Ich habe in diesem Jahr, als ich mit den Kindern an der Grundschule, an der Kita gearbeitet habe, ganz praktische Sachen mit den Kindern in dieser Sprachfördergeschichte eingeübt. Nämlich zum Beispiel, was braucht das Kind eigentlich in der ersten Schule, um sofort vom ersten Tag weg mitzuarbeiten? Und wenn Sie als Grundschullehrer das mehrere Jahre gemacht haben, dann sehen Sie die Defizite, die in den unterschiedlichen Schichten vorhanden sind. Sie sehen die bildungsfernen Kinder und die Migrationskinder, die einfach auch bestimmte Begriffe und Abläufe, die in Büchern, in Heften stattzufinden haben, überhaupt nicht kapieren. Und da geht es um ganz einfache Geschichten. Stift. Ein Stift ist nicht ein Stift, sondern es gibt Buntstifte und es gibt Stifte. Wenn jetzt der Lehrer von dem Kind verlangt, schreibe, nimm deinen Stift heraus. Ja, dann dauert es Ewigkeiten, bis dieses Kind, das eben nie diese Differenzierung gelernt hat, herausbekommen hat, womit es jetzt arbeiten soll, das kommt zu Unruhe, das kommt dazu, dass es nicht mitkommt. Und das passiert nicht einmal, sondern das setzt sich fort.
Frau Nielsen, das, was Sie gemacht haben, war das eigentlich ein niedersächsisches Programm oder in Ihrer Gemeinde ein Programm? Das also,
das war meine, also ich, das Programm ist eben diese Sprachförderung. Mhm. Und die war eher allgemein, wie verhält es sich in der, was, also Sprache zum Beispiel beim Einkaufen oder solche Sachen. Und meine Idee war eben, nein, aus meiner Erfahrung als Grundschullehrerin beginne ich wirklich konkret mit dem, was ich an Defiziten selber in meinem eigenen Erstklasseunterricht beobachtet habe und was zu solchen, Differenzen zwischen den einzelnen Kindern geführt haben, hat. Und diese, was eben auch von einem Vater gesagt wurde oder von einer Mutter, diese Grundlagen des guten, individuellen, entdeckenden und freien Unterrichtes, nämlich ein fester Rahmen, der auch Ruhe beinhaltet, der auch Klarheit über die Begriffe, Klarheit darüber, wie Materialien benutzt werden.
Ja, da reden wir jetzt aber, glaube ich, tatsächlich über die letzten Jahre der, oder das vielleicht allerletzte Jahr der Kita.
Über,
ne?
Jahr.
Über die Kinder, die 6 Jahre alt sind.
Fünf.
Oder fünf.
Wir reden genau
6.
über das letzte Jahr, nämlich die 5-Jährigen, die eingeschult werden, oder die 4-Jährigen, die mit 5 Jahren eingeschult werden, was ich nicht für gut halte, aber okay. Also über dieses absolut letzte Jahr.
Frau Nielsen, da würde Frau Viernickel gerne einen Satz zu sagen.
Ja, ich würde gerne einhaken, weil ich höre aus Ihrem Beitrag noch was anderes raus, nämlich wie wichtig diese Kommunikation ist, die Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule.
Das kann ich Ihnen aber sagen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und eigentlich haben ja alle doch immer den ähnlichen Blick darauf. Die wollen das Beste für das Kind. Die wollen, dass das Kind gute Bildungschancen hat. Und die wollen, dass das Kind mal seinen Bildungsweg selbstbestimmt geht und möglichst sein Potenzial entfaltet. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule ist ein Thema, dem wir uns auch noch mehr widmen müssen. Und das kann dann aber natürlich auch wieder nur auf Augenhöhe sein, genau wie mit den Eltern auch. Also Eltern wollen nicht belehrt werden, die wollen mitgenommen werden. Und so, denke ich, kann es klappen. Und deshalb sind Ihre Erfahrungen, glaube ich, unglaublich wertvoll, weil Sie berichten können aus der Perspektive der Grundschule und die Fachkräfte in der Kita werden das aus der Perspektive der Kita berichten können. Und die kennen ja erst auch das Kind noch mal besser als die Grundschullehrkraft. Also Zusammenarbeit ist für mich so das Zauberwort.
Zusammenarbeit und Kommunikation. Frau Nielsen, danke schön für Ihren Anruf.
Okay, danke.
Bitte. Auf Wiederhören. Ciao. Jetzt möchte ich gerne noch Frau Langer ans Telefon nehmen. Frau Langer, aus Berlin rufen Sie an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Langer ist mein Name. Ich wollte kurz berichten über meine Erfahrung im Montessori-Kindergarten. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile schon in der Schule, schon eine ganze Weile. Aber es hat uns doch eine ganze Weile bis dorthin noch geprägt. Wobei ich kurz noch sagen will, wir hatten damals uns angemeldet in einem städtischen Kindergarten, weil ich dachte, wer ist hier gleich in der Nähe. Und dann hatten wir einen Termin und dann wurde gesagt, nee, was, heute, jetzt um 8? Nee, mir steht sowieso schon bis hier. Nee, dann kommen Sie mal einen anderen Tag. Da habe ich gesagt, nee, dann komme ich gar nicht mehr wieder.
Mir steht schon bis hier, war keine Einladung sozusagen.
Ne? Genau. Dann waren wir angemeldet in einem kirchlichen Kindergarten, wo ich mich dann monatlich vorstellen musste. Da guckte man dann nach 6 Monaten auf eine Liste und sagte, wieso haben wir uns denn da ein rotes Kreuz gemacht? Weiß ich gar nicht.
Vielleicht kommen wir jetzt doch zu den positiven Gedanken,
genau.
Bevor wir die lange Liste der Negativerfahrungen durchgehen.
Genau, das Negative war, ich war alleinerziehend die ganze Zeit schon und deswegen bin ich da auch nicht angenommen worden. Aber dann sind wir in einem Montessori-Kindergarten gewesen, der uns dann aufgenommen hat. Und das war quasi irgendwie wie der Himmel auf Erden. Ja. Die Kinder sind zur Selbstständigkeit herangezogen worden durch selbstständiges Spielen. Es gab ein Thema, die Kinder konnten sich zu dem Thema verschiedene Dinge aussuchen. Also hat man ihnen angeboten. Es gab das Thema Schnee und dann musste nicht jeder das Gleiche machen, sondern jeder konnte so arbeiten, wie er wollte. Ne? Konnte entweder malen, konnte kneten, konnte aber auch sich einfach eine Geschichte ausdenken. Dann haben die Kinder, es gab auch keine kleine Vorschule, sondern die Kinder haben einfach so wie sie dachten, jemand hat angefangen zu rechnen, dann kam ein kleiner Zweijähriger dazu, wollte mitrechnen, dann hat man ihm Kartoffeln mit in die Hand gegeben und gesagt, na, dann rechne einfach mit und nimm die Kartoffeln und leg die jetzt hier in den Topf. Wie viele Kartoffeln haben wir denn jetzt?
Das ist ja so die Grundlage der Montessori-Pädagogik, dass die Kinder eben selbstständig zum Lernen kommen. Also Sie haben da außerordentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Sie haben Himmel auf Erden, haben Sie es sogar genannt. Da hätte ich eine Frage an Herrn Burkhoff, weil also es gibt ja verschiedene Konzepte und für viele Kinder ist das wahrscheinlich der Himmel auf Erden. Aber es ist, passt ja auch nicht für jedes Kind, dieses freie sich gestalten, oder? Haben Sie da verschiedene Erfahrungen gemacht?
Ja, ich meine, das ist ja auch das Schöne, was wir eigentlich in der Kita-Landschaft ja haben. Wir haben verschiedenste Träger mit verschiedensten Konzepten. Die Kitas haben unterschiedliche pädagogische Konzepte. Es gibt unterschiedliche Ansätze, das ist vielleicht regional geprägt. Das ist die Gründe dafür sind unterschiedlich und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, vielfältige Landschaft, was Eltern sicherlich schwerer macht in der Auswahl. Wenn sie eine Auswahl haben, in bestimmten Regionen gibt es nur eine Kita, sage ich jetzt mal. Ist vielleicht eine kommunale Kita oder ein evangelischer, katholischer Träger oder.
Oder hat gar keinen Platz mehr.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit dem Platz, aber das macht es Eltern sicherlich schwerer in der Auswahl, aber da finde ich immer wichtig, dass Einrichtungen auch bei Interessenten auch immer eine gewisse Wertschätzung an den Tag legen. Das fällt aber schwer, wenn man eh unter Arbeitsstress ist. Und das einfach sozusagen in der Kommunikation, da spielt Kommunikation eine riesengroße Rolle, dass da fair und wertschätzend miteinander agiert wird und auch Kitas das transparent machen, nach welcher pädagogischen Konzeption arbeiten sie. Wie gestalten sie den Alltag auch? Also es geht auch viel um die eigene Arbeit wirklich nach außen hin transparent und sichtbar zu machen.
Frau Langer, schön, dass Sie von so positiven Erfahrungen berichtet haben.
Gerne, gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ihnen auch, danke.
Was macht eine gute Kita aus? Das Beste für die Kleinen. Unser Thema heute. Und da habe ich am Telefon Birgit Laufer. Schönen guten Tag, Frau Laufer.
Ja, guten Tag.
Was macht für Sie eine gute Kita aus?
Ich muss erst mal ganz kurz ausführen. Ich bin seit 2 Jahren in einem Zeitarbeitsunternehmen als Erzieherin eingesetzt in Berlin und habe ganz unterschiedliche Richtungen bisher kennengelernt. Also ich war in einer Einrichtung schon fast ein Jahr, in anderen Einrichtungen kürzer. Und ich hätte so wirklich, also jetzt im Moment habe ich das Gefühl, mein Kopf ist voll, aber ich will mich auf das beschränken, was ich ganz zu Anfang sagen wollte, aber noch einen kleinen Zusatz. Ich wollte fragen, haben Sie eigentlich jetzt eine Erzieherin bei Ihnen in der Gesprächsrunde?
Ja, einen Erzieher haben wir in der Gesprächsrunde.
Aber einen Erzieher, der nicht mehr in der Praxis ist.
Der im Moment, oder? Herr Burkhoff?
Nee, ich habe in der Kita gearbeitet, über meinen weiteren Werdegang, Bildungsweg, bin ich sozusagen am System gelandet und nicht mehr im System.
Damit ist Ihre Frage beantwortet.
Also viele, ja. Das, weil ich hatte das nicht so richtig mitbekommen am Anfang. Also mir geht es auch ein bisschen um die Erzieher. Also ich arbeite unheimlich gern, auch so wie ich jetzt gerade arbeite und auch mit ganz viel Leidenschaft. Und sehe das auch bei den Erziehern, aber die sind wirklich eierlegende Wollmilchsäue. Und ich habe selten erlebt, dass Erzieher in den Kitas für sich selber eine gute Bedingung hatten. Ich habe zum Beispiel auch ganz neue Kitas erlebt, die keinen wirklichen Pausenraum hatten.
Die keinen Pausenraum für die Erzieher?
Ein Pausenraum, ja, man ist ja sozusagen... Ja, wie soll man sagen, auch gezwungen, arbeitsrechtlich eine Pause zu machen, aber wo man die da verbringt. Ich habe also auch erlebt, dass es bei schönem Wetter im Sommer ganz nett ist, auf dem Grünstreifen zu stehen mit dem Rücken zum Park. Aber sonst hat man vielleicht ein kleines Gelass, was dunkel ist, wo noch Computerarbeit gemacht wird. Und das habe ich ganz oft erlebt. Genauso ist, das ist mir noch eingefallen, als sich die Lehrerin zu Wort gemeldet hatte und sie noch sagten, die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und zwischen Kita, Erziehern und Lehrern wird ja einfach auch schon dadurch behindert, dass sie nicht beide gleichberechtigt sind. Sie werden auch nicht gleich bezahlt. Ich finde, Kita, Erzieher, das ist ja eigentlich allgemein, werden zu schlecht bezahlt für all die Dinge und Anforderungen, die sie zu leisten haben. Und sie werden auch häufig nicht gut genug unterstützt.
Ja. Frau Laufer, Sie haben jetzt Punkte angesprochen, die finde ich sehr wichtig unter dem Ganzen. Wir reden hier über die gute Kita. Was eigentlich eine gute Kita auch für die Erzieherinnen und die Erzieher? Also die Qualität, die dort gewährleistet sein muss. Und da haben Sie jetzt einen Punkt angesprochen. Und da, Frau Fienickel, schaue ich Sie jetzt an. Keine Pausenräume, das ist ja eigentlich, denkt man, das ist doch eine Voraussetzung
an für sich. Ja, ist denkbar ungünstig. Und Sie haben wirklich einen wichtigen Punkt aufgegriffen, dass Kita nämlich nicht nur ein Ort für Kinder ist, sondern auch ein Ort für die Fachkräfte. um da gut arbeiten zu können. Und die haben sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen da vor Ort. Es gibt natürlich in vielen Kitas gibt es Pausenräume oder es wird irgendwie die Möglichkeit geschaffen. In anderen Kitas gibt es das anscheinend nicht. Und da muss man sich wirklich fragen, was ist da los? Weil wir wissen, dass schlechte Rahmenbedingungen, dazu gehören nicht nur die Pausenräume, auch diese Vor- und Nachbereitungsmöglichkeit, die Zeit dafür oder Supervision oder wenigstens Teamgespräche regelmäßig gehört dazu. Und Fachkräfte, die das nicht haben, da gibt es Studien dazu, die haben haben Risiken für ihre Gesundheit. Das ist jetzt nicht nur so ein persönlicher Eindruck, sondern das kann man zeigen, dass da eben Gesundheit und Arbeitsfähigkeit belastet sind und kann das sogar auch in Zahlen ausdrücken. Also unter schlechten Rahmenbedingungen haben die Fachkräfte ein bis zu 2,5-faches Risiko, an verschiedenen Dingen zu erkranken. Also insofern finde ich Ihren Beitrag sehr, sehr wichtig, auch noch aus dem Punkt, dass natürlich belastete Fachkräfte auch keine gute pädagogische Arbeit leisten können oder es ihnen viel, viel schwerer fällt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch gern einen zweiten, nur einen kurzen Gedanken zu dem Vater, der sich geäußert hat und auch zu vielen anderen. Da hört man immer heutzutage muss. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass wir die Kinder nicht mehr auf eine Zukunft hin erziehen müssen, sollen und auch können, wie wir sie jetzt in der Gegenwart haben. Und dazu, glaube ich, brauchen wir auch ein größeres Nachdenken, auch von den Eltern her, ob dieses Leistungsrad wirklich noch zeitangemessen ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass Kinder lernen durch Spiel, freies Spiel auch, dass vielleicht einfach da auch in den Konzeptionen mal nachgedacht wird mit den ganzen, wir wissen mittlerweile, wir können so nicht weitermachen. Und wer hat es dahin gebracht? Ja, wir, die Erwachsenen, mit unserer Erziehung.
Gedanken.
Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen.
Genau, Gedanken von unserer Hörerin Birgit Laufer. Dankeschön.
Ja.
Ich begrüße am Telefon Frau Ohlenforst aus Augsburg. Frau Ohlenforst.
Ja, hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ihr Aspekt zum Thema.
Ja, also ich möchte vorwegschieben, ich bin selber in Augsburg, das ist also in Bayern, an einer Fachakademie für Sozialpädagogik tätig, wo Erzieherinnen ausgebildet werden.
Also Sie bilden aus.
Ja, wir bilden aus und jetzt sind hier bloß meine Kinder, die eigenen, an mir gerade vorbei, Entschuldigung.
Kein Problem. Kinder sind erlaubt in dieser Sendung.
Und bei mir, wenn Sie die Frage stellen, was macht eine gute Kita, dann kommt natürlich sofort der Gedanke, eine gute Ausbildung. Und bei uns in Bayern dauert die Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher 5 Jahre. Danach haben die ein Gehalt brutto für eine Vollzeitstelle zwischen 38 und 40 Stunden von 2.200 Euro. Sind aber eigentlich mit einem Tätigkeitsbereich beschäftigt. Also die kriegen die Kinder in der frühesten Kindheit in die Hände. Da braucht man best ausgebildete pädagogische Fachkräfte, die was von Bindung verstehen, von Sensibilität, wo ich sage, da stimmt die Ausbildungsdauer, der Anspruch, die Qualität der Tätigkeit, die die bringen müssen, mit dem Gehalt nicht überein. So werden wir, also so habe ich halt Sorge, ob wir dieses Defizit, das wir in der an Erziehern haben, also in Bayern sind 7.000 Erzieher, die fehlen, wo sollen die herkommen? Und ich stelle immer die Frage, warum kriegt ein Erzieher 2.200 Euro brutto, am Anfang natürlich, und die Diskrepanz zu einer Lehrkraft ist Wahnsinn. Dabei schaue ich mir die Tätigkeit von den Erziehern an und denke mir, Wahnsinn, was die leisten müssen.
Ja. Gut, dass Sie das jetzt hier nochmal betont haben. Also tatsächlich, das mit dem Geld, da wollte ich auch nochmal drauf kommen, zumal das ist jetzt eine tatsächliche Wissensfrage, Frau, also die Erzieher mussten doch bis vor kurzem für ihre Ausbildung sogar noch bezahlen, Frau Viernicke. Das ist aber inzwischen nicht mehr der Fall, oder, Herr Burkhoff?
Das ist teilweise. Also wir haben die an den staatlichen Fachschulen und Fachakademien, wie sie ja in Bayern heißen, gab es kein Schulgeld. Bei den freien Trägern, je nach Bundesland, kann es Schulgeld geben. Und das ist jetzt eine Diskussion, weil wir, also ich in der Koordinationsstelle, ist ja einerseits Männer in Kitas, aber wir haben auch noch das Thema Chance-Quereinstieg. Also wir kümmern uns einem Bundesprogramm über diese Quereinstiegsmöglichkeiten in die Erzieherausbildung für Menschen, die berufs- und lebenserfahren sind. Und da ist diese Diskurse, die wir die letzten 5 Jahre da mitgestaltet haben, da hat sich ja einiges getan, dass einige Bundesländer jetzt das Schulgeld abgeschafft haben. Es wird viel über Zugangsbedingungen auch gesprochen. Also wie kriegen wir überhaupt verschiedene Zielgruppen überhaupt in die Ausbildung? Und das große Thema, wie kann auch eine bezahlte Ausbildung gelingen? Weil wir in diesem Bereich, und das ist so typisch für, ich sag mal, frauendominierte Ausbildung, frauendominierte Berufe, es gibt kein Gehalt in der Ausbildung. Mhm. Und danach häufig auch schlechtes Gehalt.
Und wenn ich dann eben von Frau Ohlenfoss höre, dass eine Ausbildung bis zu 5 Jahre dauert?
Ja. Also das ist eine Sonderform auch, was heißt Sonderform? Das ist der Weg in Bayern. Es ist so, man kann sagen, der ganze Weg von der, ich sag mal, mittleren Reife bis zur staatlich anerkannten Erzieherin, je nach Bundesland, 4 bis 5 Jahre. Es gibt Formen hier in Berlin mit Abitur in 3 Jahren möglich, weil die eigentliche Fachschule ist halt 3 Jahre und diese notwendige pädagogische Vorbildung wird da häufig mitgerechnet.
Und wir gehen ja davon aus, dass gute Kita, das ist ja unser Thema heute, eben viel mehr Personal braucht, also auch viel mehr, die in diesen Beruf wollen. Mhm. Da sind Sie, und diesen Punkt würde ich gerne auch noch mal kurz wenigstens streifen, ja jetzt Fachreferent für Männer in die Kita.
Genau, Fachreferent so. Unter anderem auch für Männer in Kitas.
Genau, weil das ist ja tatsächlich auch durchaus gewünscht. Da sind wir ja doch wieder, auch zum Beispiel wieder beim Gehalt, oder?
Ich tue mich da mal
reduzieren. Nicht nur bei den Männern.
Dass da der Grund, Nichterzieher zu werden, vielleicht noch einen Moment eher am Gehalt festgemacht wird. Dass das Gehalt steigen muss, darauf sind wir.
Möglicher, also das kann ich für mich nicht beantworten an der Stelle, weil es auch viele, also ist, glaube ich, eher eine Frage der ersten Phase der Berufsentscheidung. So, ich sag mal, mit 16, 17, 18, 19. Das sind bestimmte Arbeitsbereiche, sind durch bestimmte Peer Groups einfach noch nicht so en vogue. Man kann feststellen, bei den Männern, die sich für diesen, für die Erzieherausbildung interessieren, für diesen Beruf, unter anderem in der Kita, das sind häufig, ich sag mal, auch Väter oder Männer, die über Ehrenamtstätigkeiten zum Beispiel Erfahrungen mit Kindergruppen gesammelt haben oder mit eigenen Kindern Erfahrungen und feststellen, mein Beruf, den ich bisher gemacht habe, der ist sinnlos. Also mal ganz, ganz hart ausgedrückt, die einfach was Sinnhaftes tun wollen. Und das ist halt, deswegen gibt es ja unter anderem diese Möglichkeit mit dem Quereinstieg. Und aber generell muss man einfach sagen, seit 2010, seit die erste Studie zu männliche Fach- oder Männlichkeiten in Kitas rauskam, mit dem Bundesprogramm, was dann folgte, mehr Männer in Kitas und jetzt auch Quereinstieg Männer und Frauen in Kitas. Wir haben eine Steigerung in der Ausbildungsquote, was Männer angeht, erheblich, finde ich, seitdem. Und in den Kitas haben wir auch eine Steigerung. Wir reden zwar immer noch über 5% Männeranteil, aber wo kommen wir denn her? Das war damals vor 10 Jahren 2% vielleicht.
5%, naja gut, man freut sich über die kleinen Schritte. Frau Ohlenforst, ich danke, dass Sie so viele Themen hier angeschnitten haben, sozusagen. Tschüss. In unserer Sendung, was macht eine gute Kita aus? Und da begrüße ich am Telefon Frau Klingler. Schönen guten Tag, Frau Klingler.
Hallo, schönen guten Tag. Ich erzähle Ihnen jetzt aus meiner Vergangenheit. Ich habe selbst Pädagogik studiert, bin Lehrerin und habe in Dresden studiert. Und ich kann mich erinnern, wir hatten Kommilitonen, die mussten sozusagen Pädagogik studieren, weil sie eigentlich wären sie ja gern Erzieher geworden. Doch an der Erzieherfachschule wurde man nur angenommen, wenn man ein Musikinstrument spielte. Aha. Und das war eine Hürde. Und wenn sie das eben nicht hatten, dann konnten sie Grundschullehrer werden. Und ich finde, das ist ein Wert, den ich auch zu einer guten Kita schätze, denn ich kenne, weiß von eigenen Kindern und von Kindern aus der Nachbarschaft, an dem Tag, an dem die Erzieherin die Gitarre mitbrachte, das war der Tag, wo sie schon besonders früh gehen wollten, weil das war ein besonders wertvoller Tag. Oder
ein sehr schöner Punkt.
Ein bisschen meine Praktikantin, die mal mit Musik gemacht hat.
Frau Klingler, Sie kommen auf ein Thema, weil sehr gut, dass Sie das, sonst hätten wir es vielleicht sogar noch vergessen hier. Also wir wollen ja darüber reden, was so Aspekte sind für eine gute Kita. Frau Klingler sagt gerade Musik, Musik machen. Wie würden Sie das aus Ihrem Alltag einschätzen?
Ja, das ist super wichtig und das ist das, was man in der Regel ja mit Kindergarten, Kitas assoziiert, ist ja auch singen, musizieren. Und da ist schon ein Punkt deutlich geworden, also was damals zumindest oder vor früheren Zeiten häufiger der Fall war, war tatsächlich die Aufnahme in die Ausbildung verbunden war mit einem Instrument. Ich kenne viele Fachkräfte, die das auch immer quasi wieder einfordern. Da würde ich jetzt für mich sagen, bloß nicht, weil dann hätte ich die Erzieherausbildung nicht machen können, weil ich damals kein Instrument gespielt habe. Es kann, oder häufig ist es Teil der Ausbildung, vielleicht ein freiwilliger Teil, dass ein Instrument auch zumindest in Ansätzen gelernt wird. Aber Musik ist ja nicht nur ein Instrument spielen. Und ich kann auch wunderbar singen, auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht zutrauen mag, aber ich habe immer jetzt hier unheimlich auch nicht zum
Gehör bringen wollen.
Aber ich habe unheimlich gerne mit den Kindern einfach gesungen, wenn wir draußen irgendwie im Freigelände waren und wir haben einfach gesungen. Und die Kinder singen ja von sich heraus immer selber und denken sich was aus. Und das ist halt das Faszinierende.
Also Musik und Singen im Kita-Alltag. Frau Klingler, Dankeschön für den Aspekt hier. Danke.
Ich meine auch, dass das gut ist, wenn viele singen, ne? Nicht wenn 6 plus in der Gruppe sind, das ist ja nicht so ein Effekt, wie wenn, weiß ich nicht, 15 Kinder singen oder so.
Also singen in der Gruppe auf jeden Fall. Frau Klingler, ein schönes Wochenende wünschen wir hier noch. Ich habe in dem Zusammenhang noch einen ganz anderen Gedanken. Wir haben noch gar nicht über das Essen gesprochen. Gute Kita und Essen, spielt das keine Rolle?
Doch, ein sehr großes Thema, würde ich sagen.
Essen spielt ja auch im Leben eine große Rolle in aller Regel. Und die Kinder essen natürlich auch in den Einrichtungen. Und deshalb ist Ernährung oder eben auch Mahlzeitengestaltung ein wichtiger Punkt.
Zusammen kochen zum Beispiel.
Zusammen kochen wäre toll. Das wird auch zum Teil durch Hygienevorschriften immer mehr erschwert, muss man sagen. Aber die Möglichkeit für einen Salat Gemüse zu schnippeln gibt es immer. Und das sind schon auch sehr wichtige Punkte im Alltag, die man mit berücksichtigen sollte. Aber wie gesagt, es gibt auch wenige Kitas, die noch Frischküchen haben. Oft wird das Mittagessen geliefert. Es ist aber für mich kein Grund, diesen Aspekt zu vernachlässigen. Eher im Gegenteil. Dann muss man andere Wege finden, sich über das Thema mit den Kindern auszutauschen und eine gesunde Ernährung hinzubekommen.
Ich glaube, unsere jüngste Anruferin, die hat auch ein Thema, das haben wir noch auch nicht aufgegriffen, die Werkstatt, die Holzwerkstatt, die da irgendwie angesprochen war. Auch solche Punkte, die eine gute Kita sicherlich ausmachen. Also so die Kinder an solche Dinge heranzuführen.
Ja, oder? Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was die Anruferin gerade gesagt hat mit der Musik. Mhm. Wichtiger Punkt, wir haben jetzt Ernährung gesagt, jetzt kommt die Holzwerkstatt und das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass die Fachkräfte haben ja alle unterschiedlich, kommen mit unterschiedlichen Talenten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die Kunst ist es doch, ein Team zusammenzustellen, wo die jeweils ihre unterschiedlichen Stärken und auch Leidenschaften einbringen können. Und das klappt dann wunderbar, dass nämlich derjenige, der wirklich mit Leidenschaft Gitarre spielt, das dann auch macht. Und da sind wir dann wieder bei der teiloffenen oder offenen Arbeit, damit nicht nur die Kinder seiner Gruppe in den Genuss kommen, muss ich vielleicht über andere Konzepte nachdenken.
Jetzt haben wir noch vielleicht für kurze Zeit auf jeden Fall, weil die Zeit läuft uns davon, Daniela Haff am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Haff.
Guten Tag.
Einen Gedanken, den Sie noch einbringen wollen.
Ja, ich bin mit Leidenschaft Erzieherin und spiele glücklicherweise auch Gitarre. Aber ich wollte eigentlich was zu der Anruferin sagen, die gemeint hat, dass sich ältere Kollegen in den ostdeutschen Ländern nicht trauen, etwas zu sagen. Ja. Ich glaube, das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Ich habe 1990 angefangen, als Erzieherin zu arbeiten. Und habe als erstes gleich erlebt, dass alle Helfer gekündigt worden sind. Mhm. Danach sind wir jungen Erzieher gegangen und wurden auch gekündigt. Kitas wurden geschlossen, abgerissen und in Trägerschaft übergegeben, also sind übergegangen in Trägerschaften. Die Gehälter sind immer noch auf Ostgehalt. Ich finde das nach 30 Jahren Mauerfall ganz, ganz doll traurig. Diese Vorbereitungszeit, die es in anderen Kitas gibt, die sind nicht üblich. Wir haben uns 2 Stunden erarbeitet für Lerngeschichten. Darüber wurde auch noch nicht gesprochen. Und das ist aber nicht normal. Und trotz dieses Ostgehalts haben sie einen höheren Schlüssel in den neuen Bundesländern. Genau. Und das stimmt nicht. Und von der Politik her ist für mich seit dieser Schlecker-Pleite die Kita abgewertet, der Beruf der Kindergärtnerin.
Weil gesagt wurde, dass die Schleckerverkäuferinnen ja alle zu in die Kita gehen.
Ja, es kann doch jeder Erzieher
werden.
Und so machen das ja die Schulen jetzt auch mit, dass jeder Quereinsteiger dort anfängt und manchmal der Schlüssel 50-50 ist. Ne? Also ist ganz traurig.
Ihr Gedanke ist angekommen, dass da wirklich zum Teil Wunden gerissen wurden, die man so einfach dann auch nicht schließen kann und wo heute die Politik doch sehr gefordert ist. Frau Herr, danke schön für Ihren Anruf.
Gut, wiederhören.
Also auf jeden Fall nochmal ein Plädoyer auch dafür, die Geschichte der Erzieher mitzugucken, ne? Mit anzuschauen, wer da eigentlich versucht in dem Beruf auch sein Bestes zu geben. Jörg Damm ist am Telefon aus Lübeck. Herr Damm, Sie sind der letzte Anrufer heute.
Ja, ich mache es schnell und kurz. Ich bin sozusagen, betrachte die Geschichte als Kindergarten-User über 3 Generationen.
Als Kindergarten-User?
Ja, sozusagen. Also als selbst Kindergartengänger, als Vater und als Großvater. Und die Sache ist, die Qualität des Kindergartens an sich bemisst sich bei mir daran, wie die Kinder in den Kindergarten gehen. Ich selbst bin mit Angst und Sorge in den Kindergarten gegangen. Meine Kinder sind fröhlich und unbeschwert gegangen und meine Enkelkinder auch. Und insofern würde ich sagen, also es hat sich was getan. Die Qualität, würde ich mal sagen, wenn ich es daran bemesse, ist einfach besser geworden. Und die vorletzte Anruferin haben mich auch ein kleines bisschen wieder beruhigt, denn ich habe sehr viele Anrufer gehört, wo es mich beunruhigt hat, was für Erwartungen an die Kindergärten gestellt werden. Und diese beiden, von denen ich spreche, die aber die Sache ein bisschen gerade gerückt haben und gesagt haben, naja, die Kinder werden eben nicht für die Zukunft mehr getrimmt und geknetet und geformt. Das soll, will und kann eigentlich ein Kindergarten gar nicht. Und insofern denke ich, ist der Kindergarten und die Kita doch auf einem sehr guten Weg, auf einem Weg zu einem liebevollen und freundlichen Umgang mit Kindern in all den Rahmenbedingungen und Grenzen, die es da gibt. Und das finde ich gut.
Schön, dass Sie das hier noch um kurz vor 11 auch noch sagen. Also auf einem guten Weg, aber viel Arbeit ist noch nötig, Frau Fürnickel. Vielleicht
ja, trotzdem möchte ich Ihnen, Herrn Damm, erstmal absolut zustimmen. Ich glaube auch, es ist unglaublich viel getan worden und wir sind da auf einem guten Weg. Und es wird weiterhin etwas Investitionen nötig sein.
Auch Investitionen sicherlich von Ihnen.
Ja, ich sage danke für diesen letzten Beitrag nochmal, weil er, finde ich, auch eine sehr gute Wertschätzung den Fachkräften gegenüberbringt, die das auch verdient haben, wenn es um eine Anerkennung und die Aufwertung dieses schönen Berufs geht.
Ein wunderbares Schlusswort hier. Was macht eine gute Kita aus? Wir haben bestimmt viele Punkte nicht anschneiden können. Viele Punkte, denn ein Thema, was so im Werden ist und so wichtig für unsere Gesellschaft ist, muss man immer wieder aufgreifen. Gute Kita hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke für alle, die sich beteiligt haben hier im Studio und an den Computern und Telefonen. Und möchte noch verweisen auf die Sendung nach 11. Da wird es um Österreich gehen, um die Wahl in Österreich und die Literatur dazu. Ich wünsche ein schönes Wochenende.